möchte uns heute Auszüge lesen aus dem Buch Esther. Und zwar Kapitel 1, ein größerer Abschnitt, und dann Teile aus den ersten drei Kapiteln. Wir kommen da aber nachher noch auf Begebenheiten aus diesem Buch. Es ist ja ein außergewöhnliches Buch. Es gibt ja nur zwei Bücher in der ganzen Heiligen Schrift, die den Namen einer Frau tragen, und das ist Ruth und Esther. Und was genauso interessant ist, Esther ist das einzige Buch, wo weder das Wort Gott noch das Tetragramm, also der Gottesname, vorkommt. Und trotzdem ist es einer der wichtigsten schattenbildlichen Darstellungen der Erlösung, so wie Hebräer 10,1 ja sagt. Paulus benutzt ja diese schattenbildliche Darstellung auch im Galater 4, wo er dann über das neue Jerusalem spricht und das alte Jerusalem. Und Esther ist hier ein sehr wichtiges Buch. Ich lese uns von Beginn. Und es geschah in den Tagen des Ahasverosch, desselben Ahasverosch, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. In jenen Tagen, als der König Ahasverosch in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage lang zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susan befand, für die Großen und die Kleinen, 7 Tage lang, im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinem weißen Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden, und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang, denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Auch die Königin Vashti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasverosch gehörte. Und dann erklärt die Bibel im folgenden Text, wie Vashti ungehorsam war, sich geweigert hat, zum König zu kommen, und wie sie dann verworfen wird. Wir haben hier ein fast perfektes Bild auf Israel, dass es eben ungehorsam zurückgesetzt ist, bis die Zeit der Heiden vorbei ist. Und dann geht es in Kapitel 2 weiter. Dann wird Esther, diese neue Königin, hier beschrieben. Ein Bild auf die Gemeinde, Jesu Christi. Und da wird dann in Vers 3 erklärt, dass sie mit Reinigungssalbe zubereitet wird als Jungfrau. Ist interessant, weil Paulus sagt ja in 2. Korinther 11, dass die Gemeinde Christus als keusche Jungfrau zugeführt werden soll, und er sieht es als seine Aufgabe. Und dann sieht man in Vers 7, dass sie weder Vater noch Mutter hatte. Das ist genau das, was die Bibel sagt vom Wiedergeborenen. Es ist keine menschliche Sache, sondern er ist wiedergeboren vom Heiligen Geist. Er hat weder Vater noch Mutter geistlich, sondern er ist allein Kind Gottes durch den Herr Jesus. Und dann in Vers 9 sieht man wieder, wie die Reinigungssalbe wirken und wie hier dann letztendlich sie gepflegt wird. Und dann ist es interessant, Hegai, der Kämmerer, in Kapitel 2, Vers 15, ein Bild für den Heiligen Geist, er pflegt sie, leitet sie, steuert sie. Und dann heißt, sie wünschte sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frau in ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allem, die sie sahen. Der König gewann Esther lieber als alle Frauen, und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt, machte sie zur Königin an Vashtis Stelle. Das ist das, was passiert ist, wie die Gemeinde entstanden ist, anstelle Israels. Also hier haben wir schattenbildlich wunderbare Darstellungen. Aber ich möchte den ganzen Text von zwei Seiten betrachten. Und zwar, zuerst einmal die normale geistliche Front, in der wir alle stehen. Das, was hier war, hat sich ja im Persischen Reich abgespielt. Der König Ahasverosch ist ja Xerxes, dieser bekannte König, und das kann man nachlesen in Daniel 8 und Daniel 11, 2. Er war praktisch ein Nachfolger von Kyros, von diesem König. Und hier war dann etwas Haman, ein Bild für die Finsternismächte, geht dann einfach hin und greift das Volk Gottes an. Und genau das haben wir heute. Wir haben heute etwas, das jetzt ausreift, weil dieser antichristliche Geist, der ja nur Raum hat, weil die Gemeinde Jesu, statt sich immer Jesus auf den Altar zu legen und ihm zu dienen, sich für die Welt entschlossen hat. Und die Welt ist laut Bibel, das sagt der Teufel zu Jesus in der Versuchungsgeschichte in Matthäus 4, sein Bereich, wo er das Sagen hat. Und so passiert halt etwas, dass diese Finsternismächte immer mehr Raum bekommen, weil nämlich die Leute nicht mehr Herr Jesus dient. Man nimmt auch die Gesetze Gottes, die er gegeben hat, auch zum Schutz von der Bevölkerung, die nimmt man systematisch zurück. Das heißt, das Antichristliche ersetzt das Göttliche. Und das ist ähnlich wie das, was der Haman gemacht hat. Er will das Volk Gottes zerstören. Und so hast du heute, im Jahr 2018, zwei Ebenen. Erste Ebene, die irdische. Du hast vollkommen eine Todfeindschaft gegen das Volk Israel. Also wisst ihr, ich bin ein Banker. Ein Banker ist ein ganz einfacher Mensch. Man hat mir mal gesagt, auf der Bank zu arbeiten, da musst du gut in Mathematik sein. Das stimmt nicht. Also ich war in Mathematik nicht gut und du brauchst auf der Bank kein guter Mathematiker zu sein. Du musst bloß wissen, was schwarz und weiß ist, was links und rechts ist. Nämlich links ist soll und rechts ist haben. Die zwei musst du wissen. Das sind so die Grunddinge. Aber du hast einen normalen, gesunden Menschenverstand. Wenn ich heute sehe, was man uns erzählt in den Medien, und meine Leidenschaft war in der Schule Geschichte. Ich hatte nur zwei Fächer, wo ich in der Regel eine Eins hatte. Das war Sport und Geschichte. In alle anderen Fächer habe ich kämpfen müssen. Aber Geschichte ist meine Leidenschaft. Ich habe mich auch mit der Geschichte des Volkes Gottes, mit der Kirchengeschichte, mit dem allem befasst. Wenn ich sehe, wenn man uns erzählt, Israel soll angeblich Gebiete besetzt haben, lauter so Zeugs, ist alles Unsinn, was man uns da erzählt. Ist völliger Quatsch. Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage. Es gibt einen Völkerrechtsbeschluss von 1922. 2022, da hat die Balfour-Deklaration gar keine so große Rolle gespielt. Das war nur der Auftakt. Aber es gibt einen offiziellen Völkerbundsbeschluss und nach dem gehört das ganze Land, inklusive Jordanien, alles zu Israel. Und wer das Ganze ausgelöst hat, was wir heute haben, waren die Engländer. Die haben nämlich etwas gemacht. Damit waren sie aus Commonwealth, die große Weltmacht. Und darum sind sie auch zugrunde gegangen und sind inzwischen nur ein kleines Land, das ja auch von der Islamisierung völlig überflutet wird, das dahingegeben sei. Sie haben Folgendes gemacht. Sie sind hingegangen und haben praktisch das Land Israel versprochen und den Arabern. Und am Schluss, statt sie es dann 50-50% geteilt haben, haben sie ein Drittel Israel gegeben und zwei Drittel Transjordanien, die Araber. Und dann den Teil, den kleinen übrig gebliebenen Teil, den will man jetzt nochmals teilen. Und als Israel, und das war ein Wunder, genauso wie hier bei Esther, wie Gott für sein Volk gestritten hat, nachdem Gott nämlich etwas getan hat. Wir wissen ja, dass Israel verworfen wurde, laut 5. Mose 28, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Sie haben den Messias nicht angenommen. Das steht in Apostelgeschichte 13, 46. Und sind drum aufs Abstellgleis gegangen. Aber die Berufungen Gottes sind unwiderrufbar. Das heißt, wenn Gott mit seinen Gerichten über Israel zu Ende ist, dann wird sich ganz Israel bekehren. Das steht im Sacharja 13. Und so hat Gott angefangen mit Hesekiel 36 bis 39 Israel zurückzubringen. Wisst ihr, und ich habe es auch nicht gewusst. Ich weiß es erst seit kurzem, als dieser Krieg kam, als man 1948 den Staat Israel ausgerufen hatte, da hatte Israel, ich habe es fast nicht geglaubt, ein Panzer und fünf Kanonen, sonst gar nichts. Und um sie rum best ausgerüstete Armeen,
Prinz Jordanien hat die Armee von den Engländern hochgezüchtet, Club Pascha, waren Engländer, die hatten hier gigantische Waffen, gigantische Ressourcen. Ich weiß nicht, wie viel die Truppen genau waren, aber unendlich mehr als Israel. Die sind über sie hergefallen, gegen jeden Völkerrechtsbeschluss, völlig widerrechtlich. Und das Wunder ist geschehen, dass Gott, so wie er hier bei Esther praktisch fürs Volk Israel kämpft, so hat er damals für Israel gekämpft, hat er wieder für Israel gekämpft. Und Israel hat den Krieg gewonnen, menschlich ausgeschlossen. Das sind Wunder passiert, das kann man sich nicht vorstellen. Und muss es einfach nüchtern sehen, so hat Gott immer wieder für Israel gekämpft und es ist vollkommen völkerrechtlich so. Wenn du überfallen wirst und du schlägst die anderen zurück, die Gebiete, die du dann zu deiner Sicherung praktisch hast, die gehören dir. Außer bei Israel. Du siehst etwas, das ist ja unerklärlich. Die ganze Welt ist gegen Israel. Das ist eigentlich katastrophal. Die anderen können Raketen reinschießen, Kinder mit Dingen in die Luft springen. Das ist ja nur gegen Israel. Wisst ihr, und so ist doch die Feindschaft gegen Israel, wird so lang anhalten, bis nur noch ein Überrest übrig ist für Israel. Und der wird sich an einem Tag bei der Wiederkunft Jesu bekehren. Aber das Volk Gottes ist Volk Gottes. Und der zweite Teil, und das betrifft jetzt uns. Das neue Volk Gottes laut Epheser 2, 11 bis 18, ist die Gemeinde Jesu Christi. Die aus den Fernen und aus den Nahen, aus den Heiden und aus den Juden besteht. Jeder Wiedergeborene oder wer heute gerettet werden will, muss gerettet werden durch Jesu Blut, durch der Herr Jesus. Er wird wiedergeboren, in den Leib Christi hineingefügt, ob Jude oder Heide. Jeder muss sich bekehren. Ohne Bekehrung, Wiedergeburt, gibt es keine Errettung. Und so sind sie hineinversetzt in den Leib Christi und das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und wir werden heute genau gleich im Geistlichen, in der geistlichen Welt angegriffen. Wisst ihr, wir haben heute etwas, das ist unfassbar. Offenbarung 13 vollführt sich vor unseren Augen. Du siehst, wie langsam ein Weltstaat kommt. Ist euch aufgefallen, wie oft in der Nachrichtensendung, es gab es früher gar nicht, kommt die Weltgemeinschaft. Ja, was ist die Weltgemeinschaft? Das ist der Weltstaat. Dann siehst du, wie die Religionen langsam, aber sicher zusammengehen. Du siehst selbst, das Zentrum der alten Hure Babylon bröckelt ab. Du siehst selbst, wie inzwischen durch diese Skandale, durch diese Kindermissbräuche, die zum Beispiel so eine große Institution wie die katholische Kirche langsam wackelt. Du siehst, wie alles langsam Offenbarung 13 erfüllt. Aber natürlich kommt im Zug von dem die Gesetzlosigkeit. Es kommt letztendlich ein völliger Bilderkult, in dem wir vollkommen fixiert werden auf Bilder. Wir werden hypnotisiert. Du hast Kinder, die spielen nicht mehr Fußball. Wir haben Fußball gespielt, mit Pfeil und Bogen geschossen. Das macht die heute nicht mehr. Die laufen mit dem Smartphone rum. Klick, klick, klick. Du denkst, das ist Marionette. So laufen die in Dreierreihe auf der Straße. Die sehen dich auch nicht mehr. Wisst ihr, du siehst Gesetzlosigkeit. Alle Dinge, die Gott als Sünde letztendlich verboten hat, sind heute normal. Ich habe es schon oft erklärt. Anwind, dieser große englische Wissenschaft aus dem Jahr 1935 hat nachgewiesen, spätestens wenn eine Generation diese Dinge nicht nur tut, die haben die Leute immer getan, ihre Sünde, Hurerei, Ehebruch, Lüge, Stehlen, Mord hat es immer gegeben. Aber in dem Moment, wie es öffentlich wird, und zwar wie es nicht nur öffentlich wird, sondern Normalzustand ist, das ist heute, war es die letzte Generation. Er sagt immer, Ausnahmefall einmal noch eine oder zwei mehr, aber in der Regel die letzte Generation. Wisst ihr, das haben wir heute. Und jetzt sagt die Bibel in Matthäus 24, 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Diese Gesetzlosigkeit ist teuflisch, ohne Ende, kommt die Wirkung auf mich und dich. Und das ist unser Problem. Da steht nämlich, dass die Liebe der vielen erkalten wird. Das heißt, diese Teufelei bewirkt, dass bei uns die Liebe zum Jesus erkaltet. Und das kannst du doch nicht ersetzen durch, in dem Fall, Managementmethode, es gehört zum Abfall, und die Sekte sprießen aus dem Boden ohne Ende, die Gurus sprießen aus dem Boden. Das ist alles Endzeitabfall, aber diese Gesetzlosigkeit greift uns an. Wir haben Elend, wir haben Dreck, und wenn du Offenbarung 29 liest und 21, ich denke, die Stelle ist bekannt, dann siehst du, wie die ganze Welt von 5 Sünden völlig beherrscht wird in der Endzeit. Da sagt die Bibel, Vers 20 in Mitte. So dass sie nicht mehr die Dämonen und Götzen aus Gold, Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Okkultismus. Wir haben heute eine Welle des Okkultismus, die ist unbeschreiblich. Auch im Gesundheitswesen. Das ist überall Yin, Yang. Das wissen die Leute nur nicht. Du sagst Akupunktur, Akupressur und so. In Wirklichkeit ist es chinesische Religion. Da versuchen wir den Makrokosmos, die gesamte Welt, das Universum, mit dem Mikrokosmos, meinem kleinen Körper, in Gleichklang zu bringen. Durch Nadeln, durch Massieren, durch Druck und so. Das ist letztendlich chinesische Götzerreligion. Aber das ist heute alles normal. Du wirst überflutet. Mir hat eine Schwester gesagt, ich habe mir das zu Herzen genommen, ich habe gesagt, in jeder physiotherapeutischen Praxis, wo ich reinkomme, hängt der Dreck an der Wand. Hat sie mir gesagt, nein, das stimmt nicht. Die normale Physiotherapeuten werden noch normal ausgebildet. Die sind keine Okkultisten. Sie ist gläubig. Ich war ihr dankbar für den Hinweis, sie sagt. Aber, gell, und das habe ich auch gesehen, man tut es halt um des Geldes willen. Gell, zu mir hat man gesagt, na ja, die Leute glauben es halt, gell, dann gibt es halt Geld. Aber das ist ja egal, warum der Okkultismus kommt. Er ist da, ihre ungeheure Art und Weise. Aberglaube und es ist furchtbar. Und dann kommt die Folge. Sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten. Mord, wissen Sie, müssen wir mal überlegen, jedes Kind, das abgetrieben wird, ist Mord. Das ist völlig egal, was der Gesetzgeber sagt, das sagt Gott. Wisst ihr, wenn ihr mal seht, wie viele Kinder abgetrieben werden in dieser westlichen Gesellschaft. Wisst ihr, die hat ja wirklich, also Entschuldigung, auch vom Sozialstaat her, man müsste kein Kind abtreiben aus sozialer Not. Die Alten haben, ich habe mir ein alter Prediger gepredigt, es hat mir sehr gefallen, hat eine Frau, die nicht sehr gut situiert war und nochmals ein Kind bekam, dann hat er zu ihr gesagt, du hast es auf dem Kissen, nicht auf dem Gewissen. Und er hat recht gehabt. Wisst ihr, und das ist diese Teufelei, dass wir bringen mehr Kinder um, als Tote gab im Zweiten Weltkrieg. Wisst ihr, jetzt kommt halt das Brutale. Gott rächt, wenn das Blut, das vergossen wird, zum Himmel schreit. Wenn du das hören könntest, könnte niemand mehr das Geringste verstehen, weil du nur noch das Geschrei der Gemordeten hättest, das gen Himmel schreit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gott hier eingreift und richtet. Das Nächste, ihre Zaubereien. Da steht Pharmakeia. Also Okkultismus in Verbindung mit Drogen. Da muss man mal gucken, was hier in der Szene überall läuft. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Manche sagen, man soll keine Zeitung lesen. Das sehe ich anders. Ich muss ja wissen, was hier geht. Ich muss bloß wissen, wie ich sie lese. Ich muss sie geistig lesen. Und wenn ich dann sehe, wer alles oder von wem er bezeugt, dass er drogenabhängig war von den führenden Leuten, dann muss ich sagen, Entschuldigung, gibt's nur noch Drogenleute, gibt's nur noch Okkultisten, gibt's nur noch Hurer, Ehebrecher, scheinbar. Das geht wie eine Seuche auch durch die Jugend von ihrer Unzucht, da steht Pornoia. Wisst ihr, durch die Medien ist es heute so, du hast ja früher, hat man gesagt, oh, der Fernseher. Aber Entschuldigung, heute gibt's was, das ist eine Million mal schlimmer wie jeder Fernseher. Und zwar, das ist der Computer. Und da gibt's was, das ist nochmal eine Million mal schlimmer wie ein Computer. Das sind die Smartphones und die kleinen Dinger, die man in der Hosentasche hat. Da hast du jeden Dreck. Und du kannst alles angucken. Pornografie, Mord, Totschlag, Okkultismus, alles ist zugänglich. Wisst ihr, und glaubt doch nicht, dass die Kinder so dumm sind, wenn du ihnen eine Sperre reinmachst, dass die nicht wissen, wie man die rausmacht. Da werden unsere Kinder systematisch verderbt. Das ist ein teuflisches Programm, um uns zu zerstören. Und dann sagt die Bibel, Diebereien. Entschuldigung, rede mal mit den Leuten, suche mal einen ehrlichen Menschen, du wirst wenige finden. Lug, Trug, das alles ist normal. Und ich sage es jetzt mal hart, wir sind ja gläubig. Wir sagen dir, wir haben da Jesus angenommen, wir sind wiedergeboren. Du darfst Finanzamt auch nicht betrügen und ich auch nicht. Ist euch das klar? Das ist das Problem. Da darf ich überhaupt niemand betrügen. Wisst ihr, aber das sind die Endzeitsünder und die sind um uns rum. Der Normalzustand. Jetzt greifen die mich und dich an. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich die Frage, was hat das mit dem Buch Esther zu tun? Das hat mit dem Buch Esther schon was zu tun. Und zwar, es wird ja dann eben auf dem Höhepunkt zu den Christenverfolgungen kommen. Das braut sich zurzeit ja zusammen. Wir kriegen eine systematische Diktatur des Humanismus. Wisst ihr, du darfst nicht mehr sagen, Jesus allein. Und wir sagen jetzt nochmal, solange man sagen kann, eindeutig. Ohne den Herr Jesus kommt niemand in den Himmel. Du brauchst keinen Papst, du brauchst keinen Priester, du brauchst keinen Guru, keinen Führer einer Bewegung. Du brauchst deine Sünde niemand bekennen als dem Herr Jesus allein. Du musst nur zu ihm kommen. Er allein ist der Retter. Aber es gibt keinen Weg, außer dem Herr Jesus in den Himmel zu kommen. Wer ihn nicht findet, fährt in die Hölle. Ist keine Frage. Ist hier. Das ist einfach Fakt. Jesus allein, das wird zerstört. Die ganze Angriffe gehen in die Richtung, dass man sagt, nicht mehr Jesus allein. Alle sind lieb. Alle sollen gerettet werden. Alle kommen irgendwie in den Himmel. Ist hier, und alle Religionen sind gut. Auf das läuft's raus. Synkretismus, Religionsvermischung, Teufelei ohne Ende. Und die Kirche macht ja alle mit. Das ist ja das Verrückte. Und inzwischen auch die Freikirche, gell? Man muss aufpassen, was man sagt. Die kleine Herde wird immer kleiner und schrumpft immer mehr zusammen, die Leute, die hier einen klaren Weg gehen. Und wenn man das jetzt sieht, dieser Abfall auch der Christenheit, auch der freien Gemeinde, auch der früher Bibeltreue nimmt ja überhand. Wisst ihr, ich habe jetzt mit meinem Mann geredet, den ich für ganz bibeltreu gehalten habe. Nochmal, welchen hat sich's rausgestellt? Er glaubt nicht, dass in Adam alle sterben. Glaubt er nicht. Er glaubt nicht, dass das Blut Jesus sei grundlegend der Welt für alle Sünder vergossen wurde. Glaubt er auch nicht. Und er hat gesagt, ja, Entschuldigung. Aber mich greift er dann wegen Nebendinge an. Brutal. Hat während der Verkündigung 3-mal den Saal verlassen. Soll ich verkündigt haben. Wisst ihr, noch schimpfend. Das ist einfach so, es geht etwas hier kaputt. Es gibt eine wirkliche, ich sag mal so, eine Zerstörung der Christenheit. Die wird auch systematisch geschürt. Von ganz vielen Kreisen hinter der Kulisse. Wisst ihr, da steht nicht drauf, wer das ist. Das sind antichristliche Mächte hinter der Kulisse, die alles benutzen. Die benutzen die geistlichen Dinge, die benutzen die weltlichen Dinge, die benutzen die politischen Dinge, die sozialen Dinge, aber auch geistliche Dinge, um das zu zerstören, systematisch. Also wir sind immer Endkampf, immer Krieg auf Leben und Tod. Das ist einfach Fakt. Das ist Endzeit. 1948 begonnen, 67 mit der Rückeroberung Jerusalems. Neuer Schub in die Richtung. Und also ich sage es euch ganz ehrlich, man braucht ja keine Heuchelei machen. Ich habe neu, erst seit mir das so bewusst wird und wie das auch über mein Haupt hereinbricht. Ich will es gar nicht erzählen, was jetzt mir da passiert, aber ich habe jetzt neu angefangen, mich auszurichten und sagen, ja, Herr Jesus, komme bald. Wisst ihr, irgendwo muss ich sagen, ja, wir sind froh, dass der Jesus bald kommt, weil der Zirkus muss irgendwann vorbei sein. Wir können das nicht aufhalten. Jetzt können wir sagen, naja, das ist eine wunderbar erbauliche Predigt heute Morgen. Versteht ihr? Es ist einfach realistisch, so ist es. Es ist nicht anders. Aber jetzt geht die Bibel hier hin und zeigt schattenbildlich, trotz der Angriffe Hamans, da geht es auf Leben und Tod, zeigt sie etwas, trotz diesem persischen Reich zeigt sie etwas. Jetzt haben wir ein Schattenbild. Der König, der Herr Jesus, Esther, die Gemeinde, und jetzt siehst du etwas. Jetzt zeigt uns die Bibel mittendrin, obwohl das Wort Gott gar nicht genannt wird, zeigt sie uns eine schattenbildliche Darstellung. Also eine Darstellung unterm Text, um uns anzuzeigen, was neutestamentlich ist, ab Vers 4. Jetzt redet die Bibel über das Reich Gottes. Ich denke, es ist bekannt in unseren Reihen, dass das Reich Gottes 5 Erscheinungsformen hat in der Bibel. Erste Erscheinungsform, nur verheißen, Altes Testament. Zweite Erscheinungsform, jetzt müssen wir einräumen, wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist immer dort, wo der König ist. Der König ist noch nicht Mensch geworden, der Herr Jesus. Er war verheißen. Er kam zwar in Erscheinungen wie Melchisedek, wie der Engel des Herrn, Christophanien kam er im Alten Testament. Er war noch nicht da, drum war das Königreich noch nicht da. Es war nur verheißen. Dann, als der Herr Jesus da ist und die Dämonen austreibt und die Kranken heilt, sagt er, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe und praktisch die Kranken heile und einfach diese ganze Wunder tue, ich fasse mal rundum, Bibeltext verkürzt etwas und geht auf die Macht über die Finsternismächte rauf, dann sagt er, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die zweite Erscheinungsform ist das Reich Gottes in der Person Jesu, als er hier auf der Erde war. Aber er hat sein Reich noch nicht aufgerichtet, weil er musste ja die Erlösung vollführen. Nachdem er die Erlösung vollführt hat, am Kreuz von Golgatha gestorben ist, auferstanden ist, sein Blut das innerste Heiligtum auf das Sühnedeckel gesprengt hat und damit alles getan hat, was laut 3. Mose 16 der hohe Priester in Yom Kippur am Versöhnungstag tun muss, war die Erlösung fertig. Jetzt wird der Heilige Geist ausgegossen. Und jetzt kann jeder, der will, gerettet werden. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt ist das Reich Gottes, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1. Wenn jetzt der Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz einzieht, dann ist das Reich Gottes inwendig in mir. Und das ist die dritte Erscheinungsform. Das ist die Form, die hier schattenbildlich dargestellt wird. Die vierte ist dann im tausendjährigen Reich, wenn er wieder auf der Erde ist. Und er richtet dann das tausendjährige Reich auf. Da ist dann ein reelles Königreich. Und die fünfte Erscheinungsform ist, wenn das Reich Gottes der Normalzustand ist im Himmel. Aber hier hast du bei Buchester eine schattenbildliche Darstellung der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes. Also das heißt, was geistlich bei uns geschieht. Was in Israel im Körper geschieht, geschieht uns im Geist. Und hier sagt die Bibel, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage lang zur Schau stellte. 180 Tage. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich dessen vergegenwärtigt, was das bedeutet. Sag mal, die Bibel sagt, mitten in diesem Dreck, mitten in diesem Abfall, mitten in diesem antichristlichen Szenario, wo du ja nicht mehr weißt, was unter und oben bist. Du bist ja in gewisser Weise, hier freiwillig und ausgeliefert. Du weißt ja nicht mehr, was du tun sollst. Da sagt die Bibel, da stellt es Gott dar. Und zwar, er zeigt, dass das Reich Gottes inwendig ist. Ich sage ausdrücklich inwendig, ist inwendig in uns, inwendig. Eine ungeheure Herrlichkeit hat, einen Reichtum der Herrlichkeit und eine kostbare Pracht. Und der Herr zeigt es viele Tage lang an. Und diese 180 Tage sind 4, das ist eine Vollzahl, das immer ausschließlich ist, 5, die Zahl der Gnade, und dann mal 9, das Wirken des Heiligen Geistes, 3 hoch 2. Das heißt, Gott zeigt es an, und er hat es uns in der Heiligen Schrift angezeigt, die vom Heiligen Geist inspiriert ist. Wir haben diese Herrlichkeit. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt, auf was ich raus will heute Morgen. Kann man das, was hier Esther darstellt, in einer Zeit, wo alles kaputt geht, alles zerstört wird, wo die antichristlichen Kräfte Triumphe feiern, das ist noch lange nicht vorbei, wo die Christenheit, so wie wir sie kennen, abfällt. Wisst ihr, wo man unsinniges Zeug verbreitet, wo man Dinge tut, wo jeder gesunde Menschenverstand sich dagegen wehrt, wie Gender oder solche Dinge, da man sagt, es gibt mich Mann, Frau, Entschuldigung. Ein normaler Mensch wehrt sich da dagegen. Wenn du das alles siehst, ist antichristliches Gedankengut, das nicht bloß in Deutschland, das ist auf der ganzen Welt so. Das Zeichen, dass der antichristliche Geist ist, wo das alles immer radikaler wird. Kann ich davon ausgehen, dass in mir und dir, heute Morgen, hier drin in dieser Versammlung, der Reichtum der Herrlichkeit seines Königreiches ist, dass in uns und hier in unserer Mitte eine kostbare Pracht seiner Majestät ist. Gibt es diese Herrlichkeit tatsächlich bei uns? Oder sind wir vom Teufel so hereingelegt worden, dass wir vor lauter Elend, das um uns herum passiert, vielleicht auch in unserem Leben passiert oder in unserer Umgebung, nur noch das Negative sehen und uns nicht mehr bewusst sind, was es heißt, zu diesem Reich Gottes zu gehören, wo kostbare Pracht und Herrlichkeit vorhanden ist. Also, und ich glaube, dass das Buch Esther schattenbildlich auch wegen dem geschrieben wurde. Und da ist ja das Wichtige, wenn der Heilige Geist wirklich wirkt, dann wirkt er ganz anders, wie die Leute sagen. Ich lese uns mal, wie der Heilige Geist wirkt. Johannes 16, ein ganz wichtiges Kapitel, wo der Herr Jesus das Kommen des Heiligen Geistes ankündigt und auch zeigt, dass der Geist der Sohnschaft gar nicht da war, bevor er zurück in den Himmel gegangen ist. 16,7. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, Paraklet, also der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden, nachdem er in den Himmel zurück ist und die Erlösung vollbracht hat vom Sühnedeckel. Wenn jener kommt, nämlich der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Also wo wirklich der Heilige Geist ist, wird er die Sünden der Welt strafen. Es gibt auch Gläubige, die strafen nicht die Sünde der Welt, sondern die Sünde der Gläubigen selber. Die setzen die Gläubigen dauernd unter Druck. Die Bibel sagt, er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn natürlich Sünde ist bei den Gläubigen, dann auch. Aber das ist schon mal die Hauptaufgabe. Die Bibel erklärt dann, ich möchte jetzt nicht die Nebenerklärung geben, aber es geht um die Gerechtigkeit, die der Herr Jesus geschaffen hat und um die Sünde, nicht an ihn zu glauben. Und dann sagt er, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die ganze Wahrheit ist laut Johannes 17, 17 das Wort Gottes. Das heißt, der Heilige Geist wird nie etwas wirken, das im Gegensatz zum Wort Gottes steht. Wisst ihr, wo vor vielen Jahren, ich weiß es noch wie heute, in den Kreisen der Pfingstler damals, war ja selber einer, war, Betonung, das aufkam, dass die Leute umgestürzt sind. Der erste, der das in Europa gebracht hat, war ein Finne, der hieß Nilio Livainio. Und das kam von Amerika, von Catherine Kuhlmann, da sind die Leute umgefallen. Sind umgefallen wie in Drase gewesen. Dann haben wir gesagt, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt klipp und klar, die Frucht des Geistes, wenn der Heilige Geist wirkt, Galater 5, 22, der Schlussstein, der Eckstein, wo alles zusammenfasst, die Frucht des Geistes ist in Krataja. Kratos ist die Kontrolle Gottes. Wenn in der Bibel steht, dass Gott angebetet wird, Macht, Ehre, Herrlichkeit, dort wo Macht steht, steht in der Regel Kratos, nämlich Gott selber hat totale Kontrolle, totale. Und die Bibel sagt, und du kleiner Gläubiger hast, wenn der Heilige Geist wirkt, in Krataja, das kommt von Kratos, du hast völlige Selbstkontrolle. Wenn der Heilige Geist wirkt, fällst du nicht um. Da können 100.000 Gebiete, da kann ein Pfingstprediger mit der Jacke wedeln oder dir Gebiete dich anhauchen, du fällst nicht um. Die können machen, was du willst, du fällst nicht um. Was sagt die Bibel? Selbst zu den lumpigen Korinther, die ja die schlechteste Gemeinde sind im Neuen Testament. Seid männlich, seid stark, seid fest, seid unbeweglich, sagt sie in meinen Worten. Das heißt, wenn der Heilige Geist wirkt, bist du kontrolliert. Du hast Kontrolle über dich selbst, du hast Kontrolle über deinen Charakter, du hast Kontrolle über deine, ich sage mal, Schwächen, du hast Kontrolle über die Sünde, wenn du im Geist wandelst. Wenn nicht, dann kommt wieder das Fleisch, dann sündigst du. Wir wandeln ja nicht immer im Geist. Aber das ist ja das, wo die Leute das nicht verstehen. Du musst nur gucken, was sagt die Bibel, wie wirkt der Heilige Geist, was wirkt er? Und das, was er wirkt, das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Diese ganze Kreise und diese Leute ordnen dem Heiligen Geist Dinge zu. Wisst ihr, ich habe, wo ich das erste Mal einen Mann, ein Führer der charismatischen Bewegung in Berlin, ich kenne den persönlich, ich habe mit dem schon gesprochen, hat einen Doktortitel, ganz hochstehender Mann, ganz nobel, ganz fein, wo ich den das erste Mal gesehen habe, wie der angeblich wegen einer Wirkung des Heiligen Geistes sich vollkommen irrsinnig benommen hat und in angeblichem heiligem Lachen sich über die, vorne dort, wie wenn ich jetzt statt Prediger plötzlich anfangen würde, wild zu lachen und mich da drüber zu werfen. Und die würden dann alle lachen. Und dann sagen wir, das ist der Heilige Geist. Und ich sage, das ist alles andere wie der Heilige Geist. Das ist, ich sag's mal so, eine Explosion des Fleisches, die meistens durch Finsternismächte angereizt wird, um das Reich Gottes in Schande zu bringen. Wisst ihr, und ich sage nicht nur, Charismatiker, Pfingstler, das ist ja nur eine Gruppe. Es geht ja heute quer durch. Du findest diese Dinge in allen Kreisen. Das ist ja das Problem. Gibt ja keine Grenze mehr. Wisst ihr, wo der Heilige Geist wirklich wirkt? So wie es hier beschrieben steht, da ist die Herrlichkeit. Da ist etwas Wunderbares. Aber es hat nichts mit dem zu tun, dass Leute umfallen. Es hat nichts mit dem zu tun, dass Leute die Kontrolle verlieren. Sondern es passiert genau das, was die Bibel sagt. Genau. Du musst nur hingehen, wie ein kleines Kind, wenn was passiert, musst du die Bibel, du musst sie halt kennen. Gehst du hin und guckst in die Bibel, ist das biblisch vor Gott gesagt, dass er das tut? Wenn er es nicht tut, Finger weg, egal was ist. Das ist die Regel. Und jetzt geht die Bibel hin, und da bin ich Gott unendlich dankbar, dass er das gemacht hat. Jetzt erklärt er die Herrlichkeit Jesu Christi. Jetzt erklärt er, was das für eine Herrlichkeit ist. Jetzt erklärt er, was es für eine Pracht ist. Vers 6. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen. Weiß, die Farbe der Reinheit. Ihr könnt euch an die Stiftshütte erinnern. Ist ja klar, wo die Stiftshütte stand. Im Dreck. Die hatte keinen Boden. Ist euch das aufgefallen? Stiftshütte hat keinen Boden. Die steht mit dem Dreck. Aber was hatte die? Füße, teilweise Erz, teilweise Silber. Die stand auf Füßen Und die war schneeweiße Leinwand, die ganze Umhüllung der Stiftshütte. Wisst ihr, müsst ihr euch mal vorstellen, du kommst jetzt und willst den Gott Israel suchen, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wo der Herr Jesus die einzige Offenbarung ist, der völlig wesensgleich ist mit ihm. Du willst diesen Gott suchen und dann in der Wüste sagt man, dort ist er. Und dann siehst du mitten in der Wüste im Dreck weiße Leinwand. Wisst ihr, ich habe mir ernsthaft überlegt, wie oft haben die diese Leinwand waschen müssen? Oder wie oft haben die die reinigen müssen? Und dann weiß spätestens der Eifältigste, zu diesem Gott kannst du nur kommen, wenn du rein bist. Das ist sein Metier, die Weisheit. Das heißt, wenn wir den Leuten nicht sagen, du kannst nur mit Gott in Ordnung kommen, wenn du gereinigt bist durch Jesu Blut, wenn deine Sünde vergeben sind, hast du keine Chance. Und dann zeigt die Stiftshütte das Nächste. Sie zeigt eine Tür. Wie viel hat's da Türen? Eine einzige. Es gibt nur einen Zugang. Der Jesus sagt, er ist die Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg, nämlich der Jesus allein in den Himmel zu kommen. Egal welche Religion, egal welche Gruppe der Christenheit, egal welche Einzelperson, es spielt gar keine Rolle. Wenn ich da Jesus nicht habe und nicht durch die Tür hineingehe, bin ich nicht im Reich Gottes, gehöre ich nicht zum Leib Christi und werde verloren gehen. Das ist einfach Fakt. Die Bibel sagt, weiße, herrliche Leinwände. Und du musstest durch die eine Tür in den Bereich, wo die Reinheit ist, hinein. Es geschieht bei der Wiedergeburt, wenn du zum Jesus kommst und er dir die Sünde vergibt. Dann sagt er, diese weiße Leinwand, da ist gleichzeitig blauer Purpur. Blau, himmlisch. Das hat mit dem Himmel zu tun. Das ist nichts, was letztendlich menschlich ist. Und die Bibel sagt in Epheser 2, Vers 6, du wirst bei der Wiedergeburt, wenn du diese Vergebung der Sünde empfängst, wenn du gereinigt wirst, in die himmlischen Orte versetzt. Jeder von uns, der wiedergeboren ist, hat einen Teil seines Innenlebens gar nicht bei sich in diesem Körper, sondern er ist im Himmel. Ist euch klar? Jeder von uns hat eine direkte Verbindung zum Himmel. Epheser 2, 6, lässt es in Ruhe. Das sind die blauen Purpur-Dinge. Und wieder Schnüre aus feinem, weißem Leinen. Also dauernd kommt das Leinen, das Weiße, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir dauernd gereinigt werden müssen durch Jesu Blut. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das ist ein Dauerzustand, wir müssen dauernd gereinigt werden. Das macht der Herr, das ist wunderbar. Und dann roter Purpur. Und das kommt, weil wir dauernde Reinigung brauchen. Jesaja 1,18, wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Das heißt, trotzdem, dass ich blaue Farbe habe, also himmlisch bin, trotzdem, dass ich gereinigt bin, weiß bin, brauche ich halt immer wieder wegen meiner Sünde, dass man diesen roten Teil reinigt, dass er wieder weiß wird. Und das ist alles ein silbernen Ring. Silber ist laut Psalm 12, 7 und 8 ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, ich lese das im Wort Gottes, dass es so ist. Und dann Säule aus weißem Marmor. Das ist etwas Gewaltiges. Und das muss man einfach sehen. Diese Säule sind letztendlich die Säule des Leibes Christi. Das sind Gläubige, die stabil sind. Das ist ein Bild auf den Leib Gottes. Auf den Leib Jesu Christi. Weißer Marmor, wieder rein. Die Gemeinde besteht aus weißer Marmor, aus reiner Leute. Goldene und silberne Ruhelage. Gold, ein Bild für das Wesen Gottes. Silber, ein Bild für das Wort Gottes. Durch die Wiedergeburt des Wesen Gottes, des Inneres, durch das Wort Gottes, kann ich völlig zur Ruhe kommen. Ein Ruhelager. Das steht wirklich auf einem Steinpflaster aus grünem, weißem Marmor, per Mutter und dunklem Marmor, mitten drin in der Gemeinde. Das ist Herrlichkeit. Das ist wunderbar. Aber jetzt könnte man sagen, ja, wo ist das? Das ist eine Beschreibung eines Herzens eines Gläubigen. Ist euch das klar? Das ist die Beschreibung der Gemeinde Jesu, des Leibes Christi, innen drin. Wisst ihr, außen seht ihr, ihr könnt jetzt, wenn ihr ganz genau guckt, die Leute gucken da, hat er bei seinen Wimpern die Haare geschnitten? Mich fragt immer die Friseuse, soll ich da die Dinger auch wegmachen? Sag, ja, macht sie weg. Wisst ihr, ist mein Bart sauber geschnitten? Man sieht notfalls sogar, bin ich sauber gewaschen. Das alles siehst, das ist äußerlich. Aber innerlich, versteht ihr? Innerlich muss ich weiß sein. Innerlich muss ich das Blaue im Mittelpunkt haben, das Himmlische. Innerlich muss ich rein sein. Innerlich muss ich Ruhe. Innerlich darfst du Ruhe. Da darfst du auf diesen Ruhebett, da darfst du den süßesten Schlaf haben, den es gibt. Ist dir das klar? Ist doch wunderbar. Du kannst Ruhe in Christus vollständig von deinen Werken, von deiner Sünde, vor allem kannst du völlig Ruhe. Jetzt sagt die Bibel, das ist die Herrlichkeit. Aber wo ist jetzt die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit ist laut 1. Petrus 1, Vers 11, von den ganzen alttestamentlichen Propheten gesucht und verkündigt worden. Lässt 1. Petrus 1, 11, diese Bibelstelle sind alle prophetische Verkündigungen des alten Bundes auf die Herrlichkeit Jesu Christi. Und die Bibel nennt ihn, 1. Korinther 2, 8, den Herrn der Herrlichkeit. Römer 9, 4 sagt, Israel hatte alle diese Herrlichkeit. Wisst ihr, dann kommt die Bibelstelle, ich habe die auf der Konferenz gelesen, das Problem ist, wir glauben es nicht. Wisst ihr, wir sind inzwischen so weit, dass wir jedem glauben, der irgendwo, ich sag's mal so, ein bisschen autoritär auftritt und dann noch sagt, ich bin ein Mann Gottes. Ja, Entschuldigung. 2. Korinther 3, 7. Wenn aber der Dienst des Todes, das war das Alte Testament, das Mosaische Gesetz, durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Habt ihr nie gedacht, das wäre doch wunderschön, wenn du vom Berg Sinai gestanden wärst. Hättest gesehen, wie das Feuer Gottes auf den Berg runterkommt. Wie das ganze Massiv im Feuer Gottes glüht, wie die Posaune schallt und dann Mose mit den 10 Geboten runterkommt, so eine Herrlichkeit der Ausstrahlung im Gesicht hat, dass man Decke über seinen Kopf bringen muss. Wäre das nicht herrlich gewesen? Vers 8 beantwortet die Frage. Wie sollte nicht der Dienst des Geistes, nämlich die Gemeinde, von weit größerer Herrlichkeit sein? Ist ja klar, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, die Herrlichkeit der Gemeinde ist größer wie das, was im Sinai passiert ist. Aber nicht äußerlich. Innerlich. Denn wenn der Dienst der Verdammnis, durchs mosaische Gesetz bin ich ja verdammt, Römer 3, 20, voller Erkenntnis durch Gesetz, hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit, nämlich der Dienst, wo man die Leute, der Herr Jesus bringt, sein Blut allein, der Rettung nur durch ihn, Nachfolge Jesu, von Gerechtigkeit wirklich als Grundmodell, das ist das Wichtigste, von dieser Gerechtigkeit ausgelöst, ich sage es mal in meinen Worten, wird nämlich das passieren, was jetzt hier steht. Das wird vor Herrlichkeit überfließen. Wisst ihr, jetzt komme ich mal ganz einfach, ich bin Pragmatiker, wisst ihr, ich habe das gelernt in meinem Beruf. Wo ist es? Wo ist es? Was sehe ich bei den Gläubigen? Oh, ich bin so schwach. Oh, ich bin so elend. Oh, mir kann keiner helfen. Ach, jetzt haben wir mich wieder verführt. Jetzt haben wir mich wieder fertig gemacht. Wisst ihr, das kenne ich bei den Gläubigen. Oh, der böse Bruder X. Oh, die böse Schwester Y. Entschuldigung, ich kann es nicht mehr hören. Wobei die ja recht haben. Mir hat jetzt ein Bruder wieder einen Brief geschrieben. Der hat mir alles geschrieben, was mir ihn angetan hat. Am Schluss habe ich gesagt, ja, eigentlich hat er recht, was sie ihm alles angetan haben. Aber Entschuldigung, der ist so verbittert, mit dem kannst du nicht mehr reden. Stattdessen, wisst ihr, jetzt kommt nämlich das Böse. Wenn diese Endzeit fortschreitet, schreitet die Gesetzlosigkeit fort. Dann schreitet der Abfall der Gläubigen fort. Dann schreitet die Enttäuschung, die du hast und die ich habe von den Gläubigen, schreitet fort. Und dann passiert etwas. Dann erkaltet die Liebe zum Herr Jesus. Ist das euch klar? Sagt die Bibel. Wenn du aber beginnst zu sagen, ich weiß, dass Abfall ist. Ich weiß, dass die Christenheit kaputt geht. Ich weiß, dass die Sekte überhand nehmen werden. Ich weiß, dass die Welt vollkommen in den Krallen des Antichristes sein wird. Ich weiß, dass eine Weltkirche entsteht. Und sag, aber das ist zuerst einmal ein Bereich, ich gehöre da nicht dazu. Epheser 2, 6, ich habe blauer Purpur. Ich bin in die himmlischen Örter versetzt mit Christus. Ich gehöre laut Kolosser 1, 13, 14, nicht zu dieser Welt, ich bin ins Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Ich gehöre zum Reich Gottes, ich gehöre zur anderen Welt. Und dann fange ich einfach an zu glauben, was hier geschrieben steht. Dann glaube ich, dass die Herrlichkeit in mir so überwältigend ist, so gewaltig ist. Wer ist denn die Herrlichkeit in mir? Kolosser 1, 25 bis 27. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo ist denn die Herrlichkeit? Wisst ihr, die Herrlichkeit war ja im Alten Testament auf der Stiftshütte. Die Herrlichkeit war bei der Stiftshütte auf der Bundeslade. Und sie war bei der Bundeslade im Allerheiligsten. Und sie war im Allerheiligsten auf dem Sühnedeckel. Dort hat sich die Schechina, die Wolke und Feuersäule, draufgesetzt. Dort ist das Blut gesprengt worden. Auf das Blut hat es sich gesetzt. Und dann muss ich sagen, oh, wenn ich das gesehen hätte. Brauchst du nicht. Wir haben es heute Morgen gelesen beim Brotbrecher. Hebräer 10, 19. Der Jesus hat nach seiner Auferstehung die Himmel durchschritten, ist mit seinem Blut ins innerste Heiligtum, wie der hohe Priester in 3. Mose 16, geht vor der Sühnedeckel, Römer 3, 25 sagt, der er selber ist, geht vor der Sühnedeckel, sprengt sein Blut und in dem Moment ist die totale Herrlichkeit, die totale Fülle des Heiligen Geistes in der Person Jesu gegenwärtig. Hebräer 10, 19 sagt, du hast jetzt das Recht, durch das Blut Jesu diesen Weg zu gehen und direkt in dieses Heiligtum zu gehen. Ich zeige nachher nur den Unterschied. Da ist ein Unterschied gegenüber Altem Testament. Jetzt stehst du vor diesem Sühnedeckel durch Glaube, durch Jesu Blut. Was muss dann da sein? Notgedrungen. Die Herrlichkeit Jesu, weil er ist die Herrlichkeit. Dort ist er. Das ist die totale Herrlichkeit. Die ist so gewaltig, dass du sie nicht fassen kannst. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt ja, ich lese es uns doch, dass wir den Zusammenhang haben, weil das ist so wichtig, Hebräer 10, 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also ich kann ins himmlische Heiligtum durch Jesu Blut. Den er, der Herr Jesus, eingeweiht hat. Das hat er getan, als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, sagt er, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen und dem Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Bibel sagt also, ich kann jetzt ins innerste Heiligtum gehen. Was dort geschehen ist, steht in Hebräer 9, 11 und Folgeverse, dass der Jesus das Gleiche getan hat wie der hohe Priester im Alten Testament. Er hat sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt. In dem Moment kam der echte Heilige Geist, die Fülle des Heiligen Geistes auf ihn. Darum sagt die Bibel, er hat der Geist nicht nach Maß. Da war die totale Herrlichkeit. Und jetzt sagt die Bibel, du kleiner Gläubiger, kannst dort hingehen. Aber da steht, der Vorhang ist zerrissen. Wisst ihr, was das heißt? Ihr kennt Stiftshütte, oder? Vorhof. Ein Bild für die Erweckung eines Gläubigen. Du bist noch nicht im Heiligtum, bist aber erweckt. Da ist ein Wasserfass, du musst gereinigt werden, das ist ein Brandopferaltar, du musst dich hingeben. Wenn du die zwei Dinge getan hast, darfst du rein ins Heiligtum. Im Heiligtum ist ein Leuchter. Wenn du wirklich gewaschen bist in Jesu Blut, Kind Gottes, am Herr Jesus zu eigen bist, dann gehörst du zu diesem Leuchter. Da ist ein Tisch mit Schaubroten. Epheser 2,10, alle Werke sind für dich vollbracht, seit Grundlegung der Welt durch die Erlösung. Wenn du in Christus wandelst, im Geist wandelst, wirst du die Werke alle automatisch tun. Dann ist ein Räucheraltar, du wirst dann der Herr Jesus anbeten, wie Offenbarung 5, für das vergossene Blut, für das Wunderbare. Dann war ein Vorhang, hinter dem Vorhang war nur die Bundeslade, nur der Sühnedeckel. Und das Interessante ist, da waren die 10 Gebote drin, der Wille Gottes, das Gebot. Das war zugedeckt durch den Sühnedeckel. Römer 3, 25 sagt er, Jesus ist der Sühnedeckel. Und dann sprengt er das Blut drauf. Das ist durchs Blut Jesu zugedeckt. Drum sagt die Bibel, Christus ist das Ende des Gesetzes. Römer 7, 4. Du bist durch den Leib des Christus, dem Gesetz, gestorben. Er hat es völlig für mich zugedeckt. Die haben im Gesetz nichts mehr zu tun. Und jetzt sagt die Bibel, der Vorhang ist zerrissen. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich ein Kind Gottes bin und zum Leib Christi, zum Leuchter gehöre, stehe ich direkt vom Sühnedeckel, stehe ich direkt vor der Herrlichkeit Gottes. Ist der Normalzustand, dass die Gemeinde in der Herrlichkeit Gottes ist? Warum sind dann die Gläubigen so elend? Wisst ihr, wir fragen uns das nicht, wir haben uns daran gewöhnt. Oh, es ist halt so. Wo ich frisch bekehrt war, im wirklich Feuer der ersten Liebe, hat ein Prediger gepredigt, ich hatte einen Schock. Die Frömmsten sind die Schlimmsten, hat er gesagt. Was meint der? Ich hatte die Enttäuschungen, die ich dann 40 Jahre lang erlebt habe, noch nicht hinter mir. Ich habe noch nicht gewusst, dass es nur einen Garant gibt, vollkommen die Herrlichkeit zu haben, vollkommen zur Ruhe zu kommen, vollkommen zufrieden zu sein, vollkommen fasziniert zu sein. Das ist die Person Jesu und alles andere kannst du vergessen. Das andere ist menschlich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ich schon enttäuscht habe. willentlich oder nicht willentlich. Ich laufe da rum und hektisch suche was und der andere sagt, er hat mich schon wieder nicht gegrüßt. Ich habe es nicht einmal gemerkt, Entschuldigung. Das ist nicht böse, sondern das ist der Mensch halt, wisst ihr. Wir sind fehlbare Menschen. Aber wisst ihr, wer nicht fehlbar ist, wer mich nie vergisst, ist er. Wisst ihr, das ist die Herrlichkeit. Jetzt sagt die Bibel etwas. Diese Herrlichkeit ist in jedem von uns drinnen. Ja, warum kommt sie da nicht raus? Warum passiert bei uns nichts? Wisst ihr, wenn du jetzt Esther liest, da wird sie ja immer radikaler. Ich zeige gleich, wie es kommt. Da sagt die Bibel, man reichte Getränke aus goldenen Gefäßen. Gold ist das Mittel Gottes. Das sind die Gnadengabe Gottes, die Wirkungen Gottes des Heiligen Geistes. Voneinander verschieden. Wisst ihr, jeder hat eine andere Berufung. Jeder kriegt was anderes zu trinken. Alle kriegen königlicher Wein, aber der eine ein großer Kelch, der andere ein kleinerer. Das ist Unterschiede. Der eine ist ein Mensch, der predigt, der andere ist ein Mensch, der diakonisch handelt, der dritte ist ein Mensch, der seelsorgerlich handelt, wo es das Wort der Bibel nicht gibt. Der andere ist ein Mensch, der einfach für das Reich Gottes arbeitet. Da gibt es sogar bei den Diensten das Wort für Rudersklave, wo schuftet, gibt es auch im Reich Gottes. Manche tun alles, gibt es auch. Aber hier hast du dann etwas, das ist wunderbar. Er sagt, es war königlicher Wein da in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Er gibt dir mehr, als du brauchst vom Wasser des Lebens. Er überflutet dich regelrecht. Und jetzt sagt der Vers 8, das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Kein Zwang. Wisst ihr, ich sage euch eines. Immer wo Zwang ist, flieht. Wo Zwang ist, was dir die Gurgel zudrückt, ist in der Regel der Widersacher am Werk und nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, Offenbarung 22, 17, am Schluss, ganz gewaltig, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott zwingt nie jemand. Gott will Freiwilligkeit. Und da heißt es, das Trinken war der Verordnung gemäß, ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorsteher seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Du kannst das Wasser des Lebens nehmen, du kannst es aber auch bleiben lassen. Du kannst mal Jesus dienen, du kannst es aber auch bleiben lassen. Du zahlst halt den Preis dafür, aber du hast die Freiheit. Er zwingt niemand. Das ist die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Du kannst diese ganze Herrlichkeit, die in dir ist, völlig ignorieren und sagen, ich beschäftige mich lieber mit der Endzeitfrage, mit diesen Dingen, mit dem Abfall. Das ist ja alles okay, aber es hilft dir doch nichts. Da kommt deine Seele nicht zur Ruhe. Da bist du doch nicht fasziniert. Ist nicht herrlich, wenn du morgens die Augen aufmachst und das Erste, was dir einfällt, die Herrlichkeit Jesu Christi, oder? Das ist doch herrlich, oder? Wenn du die Bibel aufschlägst, wenn dein Herz anfängt zu schlagen, was wird jetzt auf mich zukommen? Jetzt redet der König zu mir. Ist das nicht herrlich? Ich hatte mal eine Phase, da habe ich zum Herrn gesagt, Herr, ich bitte um Entschuldigung, ich muss die Bibel schließen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich konnte die Herrlichkeit nicht mehr ertragen. Aber es ist schon viele Jahre her. Ich würde viel geben, wenn es wieder so wäre. Steht ihr? Ist immer noch ein Stück so. Aber so wie dort, da war es wohl nötig, dass es so krass kommt. Aber jetzt sagt die Bibel, das ist der Normalzustand. Warum ist es nicht da? Ich habe gelernt, dass die Bibel sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Wenn Gott etwas sagt, dann musst du nur lesen, was er hier schreibt. Er macht so einfach. Die ganzen Lehrbriefe sind der Anweisung, wie es geht. Nicht, was die Menschen sagen. Jetzt kommt hier etwas. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist. Warum ist der Herr Jesus der Geist? 1. Timotheus 6, 16 sagt, dass Gott im unzugänglichen Licht wohnt. Diesem unzugänglichen Licht, wo nur der Herr Jesus war, dort sagt die Bibel, das ist mehr wie der Himmel. Das ist, die Bibel nennt keinen Namen für dieses Licht. Dort ist der Vater im Himmel. Und dort war der Herr Jesus bei ihm, steht in Philipper 2, ab Vers 6, in der gleichen Gestalt. Und die Gestalt Gottes ist laut Johannes 4, 24, Geist. Und jetzt ist der Jesus nach der vollbrachten Erlösung in diese Lichtswelt zurückgegangen, setzt sich zur Rechte des Vaters als der Sohn des Menschen, aber noch vollbrachter Erlösung und ist jetzt wieder Geist, wieder Vater. Ich kann es nicht erklären. Er kommt wieder im Auferstehungsleib, wie das geht, sagt die Bibel nicht, geht mich nichts an. Aber die Bibel sagt, er ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn du Gebundenheit hast als Gläubiger, ist es ein hundertprozentiges Zeichen, dass du nicht im Geiste wandelst, dass du nicht einmal Jesus alles ausgeliefert hast. Das ist einfach Fakt. Wir alle aber, indem wir, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wie kommt jetzt die Herrlichkeit? Indem wir mit unverhülltem Angesicht, wisst ihr, was heißt? Die Bibel sagt bei Kain und Abel, der Abel hat, weil er in Sünde gelebt hat, das Angesicht gesenkt. Das entspricht einem verhüllten Angesicht. Er konnte Gott nicht ansehen, er hat sein Haupt gesenkt. Und die Bibel sagt, wenn du mit Gott in Ordnung bist, erhebst du dein Haupt. Dann erhebst du dein Haupt. Das heißt, unverhülltes Angesicht, du bist gewaschen in Jesu Blut, du kannst dein Haupt erheben. Mit diesem unverhüllten Angesicht musst du die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wo ist die? Es steht geschrieben. Ich lese die in der Bibel und dann muss ich im Glauben zustimmen. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du das tust, passiert etwas. Wie in einem Spiegel. Du siehst es und es kommt der Effekt wie ein Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Du kriegst ein Stück von dem, was der Herr Jesus hier getan hat, dieser Herrlichkeit, in dich hinein. Und du spiegelst es wieder. Und dann geht's von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich durch den Geist des Herrn. Ganz einfach. Du siehst die Herrlichkeit. Wisst ihr, jetzt ärgere dich Menschen. Sollen wir mal zeigen, wie Herrlichkeit geht? Jetzt ärgere dich Menschen. Du bist so enttäuscht. Die Brüder haben mich geärgert. Ich sage jetzt gar nicht die Verführer. Von denen sondere ich mich ab. Aber ich meine jetzt einmal die echten Brüder, wo ich eigentlich Hoffnung hatte, dass die mir helfen. Die lassen mich im Stich. Ich bin ihnen egal. Habe ich erlebt. Ich habe fast geweint. Ich habe gesagt, bin ich denen so egal? Ich habe fast geweint. Wisst ihr, jetzt kann ich in dem kaputt gehen. Aber ich kann was anderes machen. Ich gehe hin und praktiziere 2. Korinther 3,17. Ich gehe hin, erhebe meinen Blick zu der Herrlichkeit Jesu Christi. Ich nehme die Heilige Schrift. Ich habe dafür gesorgt, dass jede bewusste Sünde im Herrn Jesus bekannt ist. Ich muss die Sünde nur im Herrn Jesus bekennen. Habe sie ihm bekannt, lass mich reinigen durch Jesu Blut. Im Glauben, wenn das passiert, ist die Sünde völlig weg. Micha 7, 19, versenkt in den Tiefen des Meeres. Und dann, sagt die Bibel, siehst du die Herrlichkeit Jesu Christi. Und dann könnte es sein, Anführungszeichen, dass der Herr dich ausgerechnet an dem Tag zu Matthäus 17 führt, wo genauso Kerle wie ich waren, so ein Petrus, so ein Johannes, so ein Jakobus, die auch sich um die Hütte, um der Elia, um das alles gekümmert haben. Und dann sagt Gott ganz einfach, schneidend durch das zweischneidige Schwert der Bibel, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und plötzlich begreifst du, es spielt gar keine Rolle, was die sagen. Es spielt keine Rolle, ob sie dich vergessen. Viel wichtiger ist, er, hör ihn, was sagt er? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ich sage, wenn die Leute mich alle im Stich lassen, gehe ich halt zum Herrn Jesus. Das war halt schon frech, halt. Eigentlich ist richtig, dass ich zum Herrn Jesus gehe. Und dann wird mein Herz zur Ruhe kommen. Und dann werde ich einen Herrn haben, Hebräer 4,15. Die Menschen sagen, naja, du bist ja auch nicht besser wie wir. Haben sie ja recht. Aber die kommt zum Herrn Jesus und sagt, Herr, ich habe versagt. Was sagt denn die Bibel? Er hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Ist euch klar, was heißt? Ich komme zu ihm. Er hat Mitleid mit mir. Die Menschen haben kein Mitleid. Aber der Herr Jesus hat Mitleid. Er reinigt mich in sein Blut. Ich komme völlig zur Ruhe. Jetzt sagt die Bibel, dann kommt ein Stück dieser Herrlichkeit bei dir zur Aktivität. Dann wirst du wie mit dem Spiegel auch diese Herrlichkeit ausstrahlen. Die andere werden sagen, er hatte etwas, was die anderen nicht haben. Sie wirkt von innen nach außen. Ich lese uns Epheser 3,16, um zu zeigen, wie das dann wirkt. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gäbe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Und dann sagt die Bibel, er tut mehr, als du dir vorstellen kannst. Das heißt, wenn du das annimmst, dann passiert etwas. Dann wirst du mit der Fülle Gottes erfüllt. Die Herrlichkeit ergreift dich innerlich, nicht äußerlich. Ich habe jetzt mit Leuten rumdiskutiert. Ich habe dann, vielleicht war es auch frech, aber ich habe einfach geschrieben, ein Mann, der sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt, die eine geschleifte Mauer hat. Dann plötzlich kannst du dich beherrschen. Dich kann man provozieren bis aufs Blut. Du kannst dich beherrschen. Na, irgendwann fragt der andere, was hast du, das ich nicht habe? Ich kenne dich doch, was du für ein Feuerkopf bist. Wieso kannst du dich beherrschen? Geht doch nicht. Dann kannst du sagen, weißt du, Ich war heute Morgen im innersten Thronsaal. Ich bin durch Glaube, durch Jesu Blut, der Weg aus Hebräer 10, 19 gegangen. Ich stand vom Sühnedeckel der himmlischen Bundeslade vor Herrn Jesus. Und die Schechina, die Wolke- und Feuersäule war da. Ich habe in der Heiligen Schrift gelesen, habe die Herrlichkeit Jesu erkannt. Sie ist auf mich übergegangen. Sie hat mich innerlich geprägt. Ich bin fasziniert von dieser Herrlichkeit. Und das hat mich so packt, dass ich für die kleine menschliche Nickelei eigentlich gerade keinen Kopf habe. Ist das nicht herrlich? Und er glaubt es dir, weil du nämlich dich beherrscht hast. Darum glaubt er dir's. Kolosser 1, 11. Mit aller Kraft gestärkt zu werden, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Da steht übrigens Kratos bei Macht, diese Kontrolle. Seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren, aller Langmut. Das ist langmütig, du regst dich nicht auf. Mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, Teil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht, der uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Die Bedingung, dass du das alles hast, ist nur Vergebung der Sünde, Reinigung durch Jesu Blut, dann ist das Paket voll in dir. Sobald du glaubst, was die Bibel sagt, der Herr Jesus suchst, so die Bibel liest und dein Herz öffnest, kommt das alles rein in dich und fängt alles an zu geschehen. Da brauchst du keinen Mensch, da brauchst du keinen Mittler. Es kommt automatisch. Dann ist die Herrlichkeit plötzlich normal. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus ist meine Herrlichkeit. Er in mir ist diese große Hoffnung, dass das alles passiert. Und jetzt sagt die Bibel, Vers 28, ihn verkündigen wir. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr in eine Gemeinde geht, wenn ihr irgendwo hingeht. Was verkündigen die? Verkündigen die Jesus allein, sei vollkommenes Opfer allein oder was anderes? Wisst ihr, der Mensch ist religiös. Der Mensch ist vom Teufel verführbar. Du musst immer gucken, ob Jesus allein im Mittelpunkt steht. Wenn der Jesus allein im Mittelpunkt steht, dann bist du auf der richtigen Spur. Und 1. Thessalonicher 2, 12 sagt zu dieser Herrlichkeit, sind wir berufen. Es gehört zu unserer Berufung, dass die Herrlichkeit der Normalfall ist. Wenn du jetzt wieder zurückgehst in unsere Esther, dann muss ich sagen, dann ist alles, was hier geschrieben steht, geistlich meine Berufung. Also mir gehört das, ich darf das, ich habe das, ich will das. Und jetzt siehst du, wenn du hier weitergehst, passiert eigentlich etwas. Das ist wunderbar. Du hast dann dauernd diese Reinigungssalbe als Gemeinde, als Gläubiger. Dann stellst du plötzlich fest, wenn du den Text in Ruhe nochmal durchliest, da hat es sieben Mägde, da hat es sieben Kämmerer, das ist jeweils ein Bild auf den siebenfachen Gottesgeist. Dass der Heilige Geist ein siebenfacher Gottesgeist ist, steht in Jesaja 11, Vers 2. Du kannst es nochmal in Ruhe durchlesen. Dort hast du diesen siebenfachen Gottesgeist, dort hast du dieses siebenfache, wo Gott wirkt. Du hast zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 10, hast du diese Wirkungen. Er nennt sie hier Mehuman, Bishta, Harbona, Bigba, Abgata, Seta, Karkas, den sieben Kämmerer. Das ist ein Bild auf das Wirken des siebenfachen Gottesgeist. Dann hast du sieben Mägde, die Esther praktisch bearbeitet, ihre helfen bei der Reinigung. Das heißt, der Heilige Geist kommt deiner Schwachheit zu Hilfe. Und du siehst das alles. Gott will eine reine Gemeinde. Er will eine Gemeinde, die ihm dient. Keine perfekte Gemeinde, aber die in der Reinigung lebt. Und dann siehst du in Kapitel 2 das Wunderbare, was hier geschieht. Wenn du dann einfach ganz nüchtern sachlich das durchdenkst, einfach dir es anguckst, dann heißt es Vers 8 von Kapitel 3, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern. Wir Gläubige sind zerstreut und wir sind abgesondert von den anderen Völkern. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Die verstehen mich nicht, ich verstehe sie nicht. Ist doch normal. Wisst ihr, wenn ich im Geschäft immer, bin jedes Mal froh gewesen, wenn ich rauskam und bin in die Versammlung der Heiligen gekommen. Das war wie Balsam. Und er sagt, die sind anders. Sie haben andere Gesetze. Wir glauben nicht und leben nicht nach den Gesetzen dieser Welt. Wir leben nach dem, was Gott sagt. Wir glauben, dass das, was der Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, der Normalzustand von Gläubigen ist. Ist ganz klar. Wir leben nicht nach den Gesetzen dieser Welt. Wir sind die besten Staatsbürger, dem er uns den Gesetzen unterordnet. Es gibt ein Gesetz, dem habe ich mich ganz schwer untergeordnet. Inzwischen gelingt es vielfach, nicht ganz, aber vielfach, 50 zu fahren. Da habe ich ein Problem. Das ist mein Gesetz, wo ich mich mit rumschlage. Aber die anderen Gesetze, wisst ihr, mit anderen Gesetzen bin ich relativ pingelig. Aber meine Frau sagt, guck mal auf den Tacho, du fährst schon wieder 60, du fährst schon wieder 70, jetzt fährst du 80. Gott hat nämlich auch lebendige, schlechte Gewisse verordnet. Und das ist gar nicht schlecht, wisst ihr. Aber du bist diesen Gesetzen der Welt nicht untergeordnet. Wenn die Bibel plötzlich sagt, alle diese Sünde sind erlaubt, dann tust du sie trotzdem nicht, weil du nämlich Gott untergeordnet bist, der ganz klar sagt, was Sünde ist. Wenn du nicht wisst, was Sünde ist, dann lässt Römer 1, 18 bis 32, dann lässt 1. Korinther 6, 9, lässt Galater 5, 19 bis 21. Das sind die drei großen Sündenkataloge. Dort zählt er, was Sünde ist. Und das tun wir nicht. Wir ordnen uns ihm unter. Gell, wenn er dann weitergeht, dann seht ihr, es spielt eine ganz große Rolle. Die Esther musste Gnade erflehen. Kapitel 4, Vers 8. Sie musste Gnade erflehen vom König. Und dann hat er ihr das Zepter gegeben. Ach, ich habe jetzt überlegt. Die hat ja gesagt, komm ich um, so komm ich um. Hätte der König nein gesagt, wäre sie tot gewesen. Wieso, jetzt komme ich, kleiner, elender Mensch mit aller Schwäche. Sehe die Esther, die zitternden Knies zum König geht, auf Leib und Tod. Wenn er nein sagt, wird sie hingerichtet. Und jetzt lese ich in Johannes 1, Vers 16 und Vers 17. Aus seiner Fülle haben wir alle, jeder Gläubige, empfangen oder genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der Jesus ist die personifizierte Gnade. Ich kann jetzt kommen durch diesen Weg, Hebräer 10, 19, kann durch Jesu Blut das innerste Heiligtum und kann mir für jeden Fehler, für jede Schwäche, für jede Not, für jede Sorge, alles, was mein Leben prägt, kann ich mir Gnade holen. Wisst ihr, was Gnade ist? Unverdientes Geschenk. Ich muss nicht dafür zahlen. Er gibt es mir kostenlos. Das ist doch Herrlichkeit. Er gibt es mir. Und ich habe das Recht, das gehört zu meiner Berufung. Ihr habt das Recht. Wenn ihr wiedergeboren seid, dürft ihr das. Ihr habt das Recht darauf. Und dann geht die Esther ja hin und erbittet vor ihm. Kapitel 8, Vers 3, sie fällt zu seinen Füßen, weint und fleht. Und dann geht Gott hin und gibt ihr durch diesen König, da steckt ja in Wirklichkeit ein göttliches Wirken dahinter, gibt er ihre, ich habe so wunderbare Bilder in der Schrift überall, gibt er ihnen etwas mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Ich habe auch so ein Dokument. Dieses Buch ist mit dem Siegel des dreimal heiligen Gottes, mit dem Heiligen Geist vollständig versiegelt. Ich habe das Siegelring und da steht, dass es nach dem Gesetz, und das war das Gesetz der Meder und Perser, unwiderruflich ist. Und so ist es völlig unwiderruflich, dass die Herrlichkeit Jesu Christi in mir ist. So ist es unwiderruflich, wenn ich zu meinem Jesus gehe, mein Herz vor ihm ausschütte, ihn und seine Herrlichkeit in der Schrift betrachte, ihn wirken lasse und ihn annehme und alles glaube. Ich habe den Geist des Glaubens, jeder kann alles glauben, der wiedergeboren ist. Das alles glaube und annehme, dass dann die Herrlichkeit hervorbricht und der Mensch völlig zur Ruhe kommt. Wisst ihr, und da sagt die Bibel dann im Schluss, Kapitel 9, Vers 30, Worte des Friedens und der Wahrheit. Die Bibel sagt einmal, es ist ein Friede wie ein Wasserstrom, der hier ausgelöst wurde. Es ist Friede ohne Ende. Ihr könnt mich angucken, wie ihr wollt. Es ist so. Ob ihr das glaubt oder nicht, es ist so. Sagt nicht ich, das sagt die Schrift. Ich rede jetzt mal bloß von mir. Wenn es nicht funktioniert, bin ich selber schuld. Ich rede nur von mir. Wenn es nicht funktioniert, bin ich dumm genug, dass ich in diese ganze Falle des Teufels hineintrete. Ich muss es überhaupt nicht. Ich kann völlige Erleuchtung durch den Heiligen Geist haben, wenn ich die Heilige Schrift lese. Ich kann die Herrlichkeit Jesu sehen. Wisst ihr, was war das für mich für eine Befreiung, wo ich las Römer 7, 4, du bist durch praktisch der Leib des Christus, als ich wiedergeboren wurde, werde ich ja in der Leib Christi hineingetauft, bist du dem Gesetz gestorben. Als ich plötzlich las, ich muss das mosaische Gesetz nicht mehr halten. Gar kein Teil. Ich bin völlig frei. Was für eine Herrlichkeit. Als ich gehört habe, wenn du etwas im Wille Gottes bittest, ist es schon erhört. Du musst nur einmal beten. Das sind doch Herrlichkeiten. Wenn man das dann tut, dann kommt ein übernatürlicher, ich sag's einmal, Hauch des Göttlichen in mein und dein Leben hinein. Und Entschuldigung, aber dann erträgst du auch diesen endzeitlichen Abfall. Dann erträgst du diesen Dreck. Wenn ich nicht gläubig wäre, Entschuldigung, ich beschreibe gar nicht, was ich alles machen würde. Aber manchmal kann ich es kaum ertragen. Da muss ich zu meinem Jesus gehen, zu seiner Herrlichkeit. Und dann kommt, geschaut hatte ich mal wieder eine halbe Stunde, wo es mich wieder gepackt hat. Da habe ich gelesen, was gerade hinter der Kulisse geht. Da habe ich so aufgeregt. Und dann musst du zu meinem Jesus gehen. Wisst ihr, was dann kommt? Dann kommt plötzlich die Herrlichkeit Jesu Christi. Und plötzlich spielt es gar keine Rolle mehr. Plötzlich kannst du sagen, Herr Jesus, mach mit mir, was du willst. Nur wie die alttestamentliche Patriarchin sagte, nur lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich die Herrlichkeit sehen, dann kannst du mit mir machen, was du willst. Wenn wir so weit sind, dann habe ich keine Sorge mehr um mich und um dich in der Endzeit. Dann habe ich keine Sorge mehr. Das ist mir völlig egal, ob die Entrückung bei Offenbarung 4, 11 oder 19 ist. Das spielt keine Rolle. Dann spielt überhaupt keine Rolle, was ich erleben muss. Ist egal. Wenn die Herrlichkeit da ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist die Herrlichkeit in uns. Du hast mit deinem kostbaren und teuren Blut diese gewaltige Erlösung geschaffen. Du hast uns gereinigt von jeder Sünde. Du hast jedes Teuflische in unserem Leben mit dieser Wiedergeburt zerbrochen. Du hast uns frei gemacht. Du hast alles getan. Du hast die ganze Höllenstrafe, die wir verdient haben, bezahlt. Du hast jeden Fluch der Vorfahren ausgelöscht. Du hast alles hinweggetan. Du hast uns von den Menschen befreit. Du hast uns von jeder Finsternismacht befreit. Wir sind völlig frei in dir. Die Herrlichkeit, diese gewaltige Erlösung ist in uns. Auch die Sündenlast ist gebrochen. Und du hast uns einen kindlichen Glaube gegeben, den Geist des Glaubens, dass wir das alles fassen können. Gib uns einfach Gnade, wegzublicken, wie Hebräer 12 sagt, von diesen ganzen Dingen hinzugehen zu dir, uns reinigen zu lassen durch dein Blut und dir zu Füßen zu liegen, wie Maria es tat. Und nicht wie Martha umeinander zu rasen, sondern still zu sein, zu deinen Füßen zu liegen, dass diese Herrlichkeit uns prägt, dass wir so gelassen sind, wie Salomo es fordert. Und dass wir Friede haben wie ein Wasserstrom und dass letztendlich du dadurch verherrlicht wirst. Du weißt, wo jeder von uns steht. Gib uns einfach Gnade. Wir befehlen uns und unsere kleinen Leben dir an deiner Fürsorge, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.